Heute Abend spreche ich über Lukas Kapitel 12, Vers 35 bis 40. Lukas Kapitel 12, Vers 35 bis 40. Jesus sagt hier: Eure Lenden seien umgürtet und eure Lichter brennend. Und ihr sollt menschengleich sein, die auf ihren Herrn warten, wann er vom Gastmahl aufbrechen wird, damit sie, wenn er kommt und anklopft, ihm alsbald auftun. Wohl jenen Knechten, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie heißen, sich zu Tisch setzen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten und wenn er in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, wohl ihnen. Das aber merket, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, würde er nicht in sein Haus einbrechen lassen. Auch ihr sollt bereit sein, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht meint. Ein Mädchen fragte mich mal, so ein ganz kleines Mädchen, warum ich immer, wenn ich hier in der Kirche wäre, so ein langes schwarzes Kleid anhätte. Und da sagte ich, naja, das hat irgendjemand mal so verordnet, seit der Zeit ist das so. So ähnlich wie dieses lange schwarze Kleid muss man sich die Leute zur Zeit Jesu gekleidet vorstellen. Und wenn da einer arbeiten wollte, konnte er so natürlich kaum arbeiten, sondern musste erstmal seine Rockzipfel und Kleidungszipfel hochbinden, damit er sich nicht selbst mit umwirft, wenn er beispielsweise Holz hacken wollte, sondern dass er frei ist zur Arbeit. Deshalb steht hier als Aufforderung, eure Lenden seien umgürtet. Das heißt, ihr solltet die Einstellung haben, dienstbereit zu sein, dass ihr wirklich etwas tun könnt, und euch dabei nicht selbst auf euren eigenen Rock tretet und so zu Fall kommt. Jesus fordert also seine Leute auf, die Lenden umgürtet zu haben, das heißt dienstbereit zu sein. Und an der Stelle kann man ruhig am Ende eines Jahres einmal fragen, wie sieht das aus mit meiner Dienstbereitschaft für Gott? War die in diesem Jahr da, wird die in das neue Jahr hinübergehen? Oder bin ich mir so einer, der sich das Ganze akustisch anhört, optisch ansieht, gedanklich durchgeht und dann bei all dem Alten bleibt, was er vorher schon hatte. Die erste Frage ist also, ist derjenige, der heute Abend hier ist oder überhaupt, der meint, Jesus zu kennen, dienstbereit? Wenn an einer Apotheke das Schild steht, dienstbereit, muss ich mich nicht dreimal entschuldigen, wenn ich dort klingle und sage, entschuldigen Sie, ich möchte da etwas, sondern ich weiß, die Leute müssen da sein und müssen ansprechbar sein, auch zu ungünstigen Zeiten. Dienstbereit heißt, dass ich auf das achte, was Jesus mir zeigt. Wir haben hier in Obertshausen und Hausen verschiedene große und kleine Firmen. Und bei allen Firmen ist dasselbe, wenn sie funktionieren sollen, brauchen Sie eine Projektplanung, die Arbeitsvorbereitung betreibt, die überlegt, was für Material braucht man in der nächsten Woche oder in den nächsten Monaten, in welchem Umfang braucht man das Material und an welchem Arbeitsplatz, welche Maschinen oder Maschinenveränderungen braucht man dafür, welche Mitarbeiter brauchen wir, vielleicht muss man jemanden neu einstellen dazu für dies oder jenes neue Projekt, was kostet das? Und wie lange dauert die Fertigung von einem Teil dieser Art? Wenn schon eine Firma das hat, können wir uns vorstellen, dass Gott als oberster Firmenchef der Welt sicher eine mindestens genauso gute Arbeitsvorbereitung hat, wenn nicht noch besser. In Epheser 2, Vers 10 steht etwas Interessantes für jeden Christen. Er steht, sein Gebilde sind wir, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche er im Vorhinein bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Da steht also ganz klar, dass Gott gute Werke vorbereitet hat, damit die einzelnen Christen in diesen guten Werken wandeln sollen. Jetzt wäre die Frage an jeden von uns, habe ich ansatzweise oder dauernd schon entdeckt, was das für Werke sein könnten für mich, wo Gott mich in Dienst nimmt, mit Jesus im Herzen, damit ich mich für das einsetze, was er mir zeigt. Das ist eine ganz wesentliche Frage, denn wenn ich das nicht entdecke, gehe ich an dem Sinn meines Lebens vorbei. Der Sinn meines Lebens heißt nicht nur, dass ich Blut spende vielleicht für irgendjemand, was viele gar nicht tun, sondern heißt, zur Ehre Gottes zu leben Zur Ehre Gottes kann ich nur leben, wenn ich entdecke, was Gott für mich geplant hat. Und das kann ich wiederum nur entdecken, wenn Jesus Christus in mir lebt. Ich freue mich darüber, dass in dieser Gemeinde sehr viele Leute mitarbeiten. Das heißt, dass solche gegürteten Lenden teilweise sichtbar werden. Oft sind die ja auch unsichtbar, aber dass sie teilweise sichtbar werden. Und ich bin froh darüber. Ich will einfach verschiedene Dinge aufzählen. Kann sein, dass ich etwas dabei vergesse. Und da wird deutlich, dass ganz viele Leute mitarbeiten. Wir haben zum Beispiel 8 Hausbibelkreise. Das heißt, es muss mindestens 8 Gastgeber geben, die bereit sind, ihre Wohnung vorzubereiten, zu überlegen, was kann ich tun, damit die Leute sich hier wohlfühlen, die oft sogar mit das Gespräch führen. Wir haben 2 Gesprächskreise, 4 Jugendkreise, wobei 3 durch junge Ehepaare geleitet werden, die Zeit investieren für junge Leute, die sich vorbereiten, die aber auch Frustrationen durchstehen müssen. Denn bei Jugendlichen kann es ja sein, dass sie an dem einen Tag begeistert sind von Gott und in der nächsten Woche alles über Bord werfen wollen. Und durch dieses Wechselbad der Gefühle müssen solche Jugendleiter hindurchgehen. Gibt es 5 Kindergruppen mit einer größeren Zahl von Mitarbeitern, die jede Woche immer wieder bereit sind, da zu sein. Und an der Stelle merkt man schon, es gibt Dienste, die sind ganz regelmäßig und die erfordern einen hohen Einsatz an Zeit, vielleicht manchmal auch eine Einschränkung, weil man sich ja auch hier vorbereiten muss und vielleicht private Dinge verschiebt. Da gibt es 2 Kindergottesdienste mit Mitarbeitern, da gibt es eine Krabbelstube für kleine Leute, mit denen noch gespielt wird. Da gibt es verschiedene Gebetstreffen bis hin in die Schule, wo Schüler in großen Pausen sich treffen, um dort zusammen zu beten oder über die Bibel zu sprechen. Es gibt auf der musikalischen Ebene einen Posaunenchor und einen Chor und ein Singeteam, die sich in dieser oder jener Weise einsetzen lassen. Es gibt Treffen für Frauen mittleren Alters und auch für Senioren, aber auch für junge Mütter mit ihren kleinen Kindern. Und immer sind Verantwortliche im Hintergrund, die betend dahinterstehen und auch überlegen, wie das Ganze funktionieren kann. Es gibt einen Kirchenvorstand und auch die Leitung dieses Kirchenvorstandes, die sehr weit auch in Verwaltungsarbeit hineingeht und hohen Zeitaufwand erfordert. Es gibt eine Mitarbeiterin im Büro, eine Küsterin, jemand, der uns immer wieder die Orgel spielt, eine Gemeindehelferin, das waren jetzt mehr so die Hauptamtlichen auch oder zumindest Verpflichteten. Es gibt einen Besuchsdienst in der Gemeinde, der zwar sehr klein ist, aber doch immer wieder weitergeht für neu Zugezogene. Es werden von jedem Gottesdienst Kassetten aufgenommen und anschließend verkauft und werden sicher diesem oder jenem zum Segen bis hin ins Ausland, wo manchmal eine Kassette den Weg hinnimmt. Wir haben eine Bücherkiste, in der Bücher verkauft werden und bestellt werden. Es wird immer wieder für Nachschub gesorgt. Und mancher unter uns, der heute Abend hier ist, ist durch sein Buch zum Glauben gekommen an Jesus oder gestärkt worden oder hat mehr verstanden als vorher. Es gibt einen Gemeindebrief mit sehr vielen Austrägern, die alle 2 Monate einmal etwas Zeit investieren, um diese Briefe zu verteilen. Es gibt jemanden, der ganz neu Pressearbeit begonnen hat und hier für Information sorgt. Einer, der das Missionskonto führt, das heißt, diese Spenden verwaltet, auch Quittungen dann wieder zusammenstellt am Jahresende, das Geld überweist an Missionare. Jemand, der die Kollektenkasse führt und sich dafür einsetzt, dass die Zahlen stimmen. Es gibt einen Fahrdienst zu den Gottesdiensten oder auch sonst zu anderen Gelegenheiten. Es gibt einen offenen Abend. Pfarrer machen Konfirmanden, Stunden, Freizeiten, Schule. Es gibt viele Gespräche, es gibt Amtshandlungen, wobei es durchaus sein kann, dass ich dieses oder jenes jetzt noch vergessen habe. Bei all diesen Diensten sind oft Ehepartner oder Familienangehörige mit einbezogen, auch wenn sie das nicht aktiv tun, dass sie darauf verzichten müssen, ihren Mann abends irgendwann zu sehen oder die Kinder manchmal eine Einschränkung haben. Und ich freue mich, dass das so viele Leute sind. Die Mitarbeit beginnt meistens mit einer engeren Gemeinschaft zu anderen Christen. Und deshalb wäre es für jeden von uns eine wichtige Frage, zu prüfen, wo habe ich eigentlich Gemeinschaft mit anderen Christen? Nicht nur im Gottesdienst, sondern darüber hinaus. Wo komme ich mit Leuten ins Gespräch? Wo treffe ich mich vielleicht mit jemand oder habe mal den Mut, einen einzuladen, den ich eigentlich kenne, aber mit dem ich selten rede, um mehr Gemeinschaft zu haben mit ihm? Wir haben ganz viele Mitarbeiter und können dafür Gott loben und ihn preisen. Leute mit umgürteten Lenden. Und trotzdem weiß jeder Mitarbeiter, dass er Durststrecken hat, dass er auch manchmal das Ganze über Bord werfen möchte, weil es ihm im Moment vielleicht keine Freude macht oder irgendwas schiefläuft. Aber Gott hilft ihm und bringt ihn hindurch. Ich finde in der Bibel sehr beeindruckend, im 1. Korintherbrief ist die erste Erklärung für das Wort Liebe das Wort Langmut. Da steht, die Liebe ist langmütig. Wörtlich übersetzt, die Liebe hat einen großen, lang andauernden Mut. Und jeder, der irgendwo bei Gott in der Schule ist und anfängt mitzuarbeiten, wird feststellen, dass er diesen langen Mut braucht, um Dinge nicht vorzeitig abzubrechen. Begeisterung ist sehr wertvoll, aber sie muss mit Treue gepaart werden, um wirklich zum Ziel zu kommen, weil Begeisterung alleine zu schnell aufhören würde. Es gibt sicher viele Dienste, die ich eben gar nicht genannt habe. Wenn zum Beispiel jemand regelmäßig betet für einen anderen, tut er ihm einen ganz wertvollen Dienst, den man überhaupt nicht sieht, aber vielleicht nach Jahren merkt. Ich weiß von einigen Leuten, die heute Abend hier sind, für die hat jemand 2 Jahre gebetet oder 5 Jahre oder 3 Jahre und dann sind sie zum Glauben gekommen an Jesus. Dieser oder jener weiß, wer für ihn gebetet hat, dieser oder jener weiß es nicht. Aber es war trotzdem jemand da, der das vorbereitet hat und ihm im Hintergrund gedient hat. Es gibt manche Leute, die beten für einen anderen, weil sie wissen, dass er Schwierigkeiten hat und hoffen, dass sich diese Schwierigkeiten lösen lassen und unterstützen ihn dabei im Gebet. Es ist ein ganz wichtiger Dienst, wobei mir aufgefallen ist, dass die meisten Leute für das beten, wo sie selbst beteiligt sind. Das heißt, wenn jemand in der Kinderarbeit beteiligt ist, betet er für die Kinderarbeit, aber vielleicht nicht für den Chor. Wenn jemand Chorsänger ist, betet er für den Chor, vielleicht noch für den Posaunenchor, weil er den gerade vorher noch so hört mit einem Ohr, aber vielleicht nicht für die Konfirmandenstunde. Und so geht es immer weiter. Und ein Anliegen von mir wäre das, dass sich der Gebetshorizont der einzelnen Christen erweitert. Dass man nicht nur für das betet, wo man gerade selbst beteiligt ist, sondern auch mal überlegt, was gibt es denn noch, wofür könnte ich mich im Gebet engagieren? Eine Gemeinde ist nur so stark wie ihr Gebet. Und wenn ich all diese Dinge aufgezählt habe, klingt das manchmal ganz gut. Übrigens hatte ich noch 4 Jugendkreise vergessen vorhin, tut mir leid. Ich hatte zwar die Jugendleiter erwähnt. Eine Gemeinde ist nur so stark wie ihr Gebet. Und wenn ich all diese Dinge aufgeführt habe, ist das sehr schön und kann trotzdem völlig nichtssagend sein. Denn wenn hinter diesen Treffen zum Beispiel kein Gebet steht, sind sie völlig bedeutungslos. Dann ist es nur ein 2-stündiges Treffen ohne irgendeine Auswirkung auf irgendjemand. Und deshalb ist es wichtig, Gott zu dienen im Gebet. Lasst eure Lenden umgürtet sein, heißt, seid bereit zu beten, aber auch dort anzupacken, wo Gott es euch zeigt. Mir fiel auf, dass Leute, gerade auch Christen, sich gerne einsetzen lassen für kurze Zeitspannen. Wenn irgendwas einmalig ist, da findet man relativ leicht einen Mitarbeiter. Aber sobald etwas kontinuierlich ist, was sich ständig wiederholt, wird es viel schwerer, weil das immer mit einer Einschränkung irgendwo im persönlichen Bereich verbunden ist. Aber es ist sehr wichtig. Jeder Christ sollte damit rechnen, dass er von Gott eingesetzt wird, um anderen die Liebe Gottes in irgendeiner Weise mitzuteilen. Auch am Ende solch eines Jahres können wir dafür danken, für alle, die mitgearbeitet haben. Wir können Gott loben, wenn er uns selbst zur Mitarbeit gebrauchen konnte. Aber wir können ihn auch bitten, die Mitarbeit zu verstärken. Denn hier steht ja auch, eure Lenden seien umgürtet und eure Lichter brennend. Licht ist was, wenn man von Weitem schaut und es schon entdeckt, weil es in die Augen springt. Wenn zum Beispiel jemand von draußen diese Kirche betrachten würde, würde er jetzt oder nachher noch besser sehen, dass sie von innen erleuchtet ist, weil Licht da ist. An der Stelle ist die Frage, ob Obertshausen oder manche Leute wohnen ja auch in einer anderen Stadt, schon entdecken konnte, dass in dieser Stadt Christen wohnen. Nicht nur dadurch, dass kirchliche Nachrichten im Heimatboten hinten irgendwo stehen, sondern ob Menschen wirklich entdecken konnten, dass hier Christen wohnen. Und da muss ich aus meiner Sicht sagen, dass das oft schwer zu entdecken ist. Dass unser öffentliches Zeugnis noch sehr gering ist. Dass viele Menschen hier sind, die von Jesus ziemlich wenig Ahnung haben und sehr, sehr viele da sind, die ihn überhaupt nicht kennen. Egal, ob sie katholisch oder evangelisch sind, spielt keine Rolle, oder Ausländer. Und das wäre sicher ein Punkt zu beten, dass Gott uns hilft, dieses Zeugnis für ihn durch Jesus viel klarer und weitreichender wirken zu lassen, damit mehr Menschen erkennen, wer Jesus ist. Eure Lichter seien brennend. Das war damals so ein Öllämpchen, das war Öl und da schwamm ein Docht drauf und der brannte, solange Öl da war. Da musste man Öl nachfüllen und den Docht mal wieder abschneiden oder erneuern. Zu diesem brennenden Licht gehört dazu, dass wir begreifen, dass der Heilige Geist in jedem Christen lebt und ihn befähigt zum Dienst für Gott. Und zwar nicht einem gezwungenen Dienst, sondern einem freiwilligen, letztlich sogar mit Freude und Dank. So ein Docht muss gereinigt werden und deshalb geht es darum, uns auch reinigen zu lassen von Dingen, die Gott hindern. Ein Haupthindernis im Leben der meisten Menschen ist die Trägheit. Also gar nicht mal Unmoral oder so etwas, so ein Haupthindernis ist die Trägheit. Dass ich zu träge und zu bequem bin, um mich irgendwo in Bewegung bringen zu lassen. In diesem Jahr hatten wir die Olympiade und ich war fasziniert, als ich von diesen Sportlern hörte in vielen Interviews, wie war für sie dieser Sieg möglich? Sagte, oh, ich habe auf ein Semester Studium verzichtet. Kennen Sie Christen, die auf ein Semester Studium verzichten für Jesus? Da können Sie ziemlich lange suchen, bis Sie so jemand finden. Wahrscheinlich werden Sie jemand finden. Oder andere sagten, ich habe, was weiß ich, meine Familie vernachlässigen müssen, um hier irgendwas zu üben. Das heißt, alle hatten sich irgendwo ganz energisch eingesetzt und meistens eingeschränkt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, was letztlich ihrer eigenen Ehre diente, damit ihr Name einmal berühmt wird. Während unser Ziel die Ehre Gottes ist, also eigentlich übergeordnet, aber unser Einsatz ist meistens viel, viel, viel kleiner. Und wenn es um eine Einschränkung im persönlichen Leben geht, dann überlegen wir meistens schon, ob das überhaupt der Wille Gottes sein könnte, was er uns da verdeutlicht. Licht bedeutet also auch Überwindung von Dingen, die hindern, unter anderem der persönlichen Trägheit. Sicher auch, dass er uns reinigt von Dingen, die moralisch nicht stimmen oder finanziell oder von der Zeiteinteilung her. Wir sollen sein wie Leute, die auf ihren Herrn warten. Es war interessant, ich war an Weihnachten zu Besuch bei meiner Schwester und deren Familie und die Tochter, die so 15 ist, erwartete irgendeinen Anruf, wobei meine Schwester an dem Tag noch Geburtstag hatte, also es wurde dauernd angerufen. Und bei jedem Anruf, wenn sie nicht sofort sprang, schimpfte sie. Nun geh schon. Warum? Sie erwartete irgendeinen interessanten Anruf für sie. Nicht unbedingt für ihre Mutter, sondern für sie selbst. Und den wollte sie auf keinen Fall verpassen. Und deshalb wollte sie, dass immer sofort jemand ans Telefon springt, ehe der andere vielleicht den Hörer wieder auflegt. Das war so ein Bild für Erwartung. Und an der Stelle ist die Frage, erwarten wir eigentlich Jesus im Leben? Erwarte ich Jesus zum Beispiel heute Abend in meinem Leben? Nicht, dass er gleich wiederkommt, sondern dass er da ist. Aber hier steht ja auch, dass wir erwarten sollen, dass dieser Menschensohn wiederkommt. Erwarte ich das eigentlich? Habe ich mir schon mal vor Augen gemalt, dass ich vielleicht den Jahreswechsel 1985, 86 nicht mehr miterleben könnte, rein theoretisch, weil Jesus vorher wiederkommen könnte. Es gibt immer so Tageslosungen, da steht gerade heute in Offenbarung 22, der vorletzte Vers der Bibel, da sagt Jesus, ja, ich komme bald. Und dann kommt die Antwort, Amen, komm, Herr Jesus. Habe ich das überhaupt schon mal in meinen Horizont hineingeholt, dass meine Lebenszeit nicht nur durch den Tod begrenzt ist, sondern auch durch die Wiederkunft Jesu begrenzt sein könnte. Wenn Jesus wiederkommt, wissen wir, dass die gläubigen Christen in die Ewigkeit gehen. Das heißt, sie verlassen die Erde. Und alle anderen Leute können dann alles kontrollieren, was sie gemacht haben. Ob ihre Kassen stimmen, ob ihre, was weiß ich, Schriftstücke in Ordnung sind. Oder ob sie ihn hinterher damit noch was am Zeug flicken können und sagen, guck mal, du, das war ein Christ. Schau dir mal die Kassen an, die er geführt hat. Du stimmst da vorne und hinten nicht. Und das Zeug hat er alles geschrieben. Na, ein Glück, dass die weg sind. Das wäre schlecht. Sondern ist die Frage, was würden die anderen Leute dann vorfinden? Und auch die Frage, habe ich eigentlich meine Lebenszeit sinnvoll genutzt? Oder habe ich mein Kapital für etwas investiert, was ich jetzt zurücklassen werde, was Gott letztlich gar nicht einsetzen konnte für sich? Ich könnte mir vorstellen, dass für manche von uns diese Frage sehr wichtig ist. Andere werden diese Frage vielleicht bisher kaum verstehen, weil sie noch nicht verstanden haben, dass Jesus wirklich wiederkommt, wie die Bibel das sagt. Wobei das nicht 1985 sein muss, es kann ein bisschen später sein, aber ich vermute, dass dieser oder jener von uns es noch miterleben kann. Jesus sagt, er kommt wieder wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, völlig unvorbereitet, aber ganz real. Seine Wiederkunft ist ja mit bestimmten Dingen verbunden, die die Bibel beschreibt, die alle nicht sehr schön sind. Gerade jetzt geht dieses George Orwell-Jahr zu Ende, wie manche es genannt haben, 1984, wo er ja so ein Stück geschrieben hat, wo der Mensch durch Manipulation eigentlich in sein Elend hineingepresst wird, obwohl es ihn ja eigentlich glücklich machen sollte. Und jeder, der ehrlich ist, wird zugeben, dass die Manipulation in unserer Gesellschaft weltweit immer mehr zunimmt. Bis hin zu solchen verkabelten Bildschirmen, wo dann jeder zu Hause einkaufen und Konten abheben kann, aber auch überwacht werden kann, ganz zentral. Und das sagt ja die Bibel, dass es einmal kommen wird, dass die Leute alle zentral überwacht werden. Und wer da nicht die richtige Parteizugehörigkeit hat, der ist matt gesetzt. Wir sammeln für die Hungerhilfe Äthiopien. Die Bibel sagt, ehe Jesus wiederkommt, wird der Hunger in der Welt noch mehr zunehmen. Außerdem werden die Kriege zunehmen. Hier in dieser Lokalzeitung, der Offenbach-Post, war gerade so eine Karte, wo so all die bedeutenden Unruheherde oder sonstigen wirtschaftlichen Punkte auf einer Weltkarte eingemalt sind. Und das sind ganz viele Krisenherde. Ich habe sie nicht alle gezählt, aber es waren weit über 10. Wo zurzeit auf der Erde es Knatsch gibt in verschiedenen Ländern oder Revolutionen waren in diesem Jahr, Militärregierungen an die Macht kamen, Leute umgebracht wurden, Tanker versenkt wurden, so ein modernes Schiffe versenken, wie Kinder das spielen, nur ein bisschen gefährlicher. Wir leben in einer Welt, die sich vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu. Und da ist die Frage, erwarte ich ihn wirklich? Erwarte ich ihn, dass er kommt? In der Welt, aber erwarte ich ihn auch heute Abend. Nicht, dass er wiederkommt, sondern dass er bei mir ist. Erwarte ich ihn in meinen Gebeten. Und das fand ich einen interessanten Gedanken. Meistens beten wir, um irgendetwas zu erhalten oder uns zu bedanken. Das heißt, wir wollen Gott einspannen für die Lösung unserer Probleme. Das ist nicht verboten. Vorhin in der Bibel hatte ich gerade gelesen, dass Gott das Gebet des Gerechten erhört. Das ist richtig. Aber wir können auch anders beten lernen, dass wir einmal beten, Herr Jesus Christus, spanne mich doch bitte ein für die Lösung deiner Probleme hier auf der Erde und in Obertshausen. Also nicht nur, dass ich ihm vorschlage, hilf mir doch bitte, was weiß ich, bei dem, was ich gerade tue, was ja gut ist, sondern dass ich beten kann, Herr, spanne mich doch bitte ein, damit ich die Dinge einmal aus deiner Sicht sehen lerne und dann merke, was für dich überhaupt wichtig ist. Vielleicht ist da was ganz Neues dabei. Vielleicht sagst du, du machst schon das, was wichtig ist. Mach bitte weiter. Am Ende dieses Jahres hieß es also, eure Lenden seien umgürtet und eure Lichter brennend. Es ist ein Bild, wach zu sein und bereit sein zur Mitarbeit. In dieser Nacht sind ganz viele Leute wach, aber nur ganz wenige Leute beten. Manche haben so komische vielblättrige Kleeblätter gekauft oder Schornsteinfeger aufgehängt oder solche Sachen, weil sie hoffen, Glück herbei zu gewinnen. Das funktioniert gewöhnlich nicht, aber wichtig wäre, dass in dieser Nacht Beter da sind, an diesem Jahreswechsel, die in dieses neue Jahr hineingehen, mit dem Vertrauen, dass sie einen wunderbaren Herrn haben, der sie auch wunderbar führt. Manche hat im letzten Jahr von uns große Schwierigkeiten hinter sich, manche familiäre Art, manche gesundheitliche Art, manche mit seinem Arbeitsplatz. Aber jeder, der heute Abend hier ist und Jesus wirklich kennt, muss sagen, bis hierher hat mir der Herr geholfen. Und deshalb bin ich gespannt, wie er weiterhilft und glaube mit Sicherheit, dass er das gerne tut. Es wäre fein, wenn jeder, der hier ist, mit Zuversicht in dieses neue Jahr geht. Nicht, weil er sich rosarote Wolken verspricht, sondern weil Gott seine Zuversicht ist. Und da ihr Jesus versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, gilt für mich, wenn er meine Zuversicht ist, dass ich in jeden Tag mit Zuversicht hineingehe. Und es wäre sicher sehr froh machend für jeden, der hier ist, wenn er diese Zuversicht hat. Ich fasse das nochmal zusammen. Umgürtete Lenden ist ein Bild für Mitarbeit. Jeder Christ wird von Gott zu einem Mitarbeiter gemacht. Jeder Christ. Manchmal verborgen, manchmal öffentlich. Aber jeder Christ sollte damit rechnen, Gottes Mitarbeiter zu sein und ihn fragen, was hast du vor mit mir? Die Lichter brennend ist ein Bild dafür, dass wir ein Zeugnis sind für Jesus, das auch von anderen gesehen oder in diesem Fall auch gehört werden kann. Obertshausen hat noch ziemlich wenig erfahren davon, dass Christen hier wohnen. Und vielleicht können wir dieses Zeugnis in diesem Jahr verstärken durch Gottes Führung. Wach zu sein hängt mit Beten zusammen. Eine Gemeinde ist nur so stark wie ihr Gebet. Sie ist kaum stärker als ihr Gebet. Und deshalb ist das eine der besten Formen der Mitarbeit. Gezielt und ganz konkret zu beten. Nicht nur für den kleinen Horizont, in dem ich lebe, sondern Gott zu bitten, mir diesen Horizont zu erweitern, um auch für Dinge zu beten oder für Menschen, bei deren Arbeit ich nicht persönlich beteiligt bin, wo es aber doch ganz wichtig ist, dahinter zu stehen. Wir können Gott danken für all die vielen, die schon mitarbeiten auf diese oder jene Form, aber wir erwarten Jesus, dass er wiederkommt in die Welt und eigentlich in jedem Gebet erwarte ich Jesus, dass er sichtbar wird in dem, was hier geschieht. Ich fand das gut, es war ein Zitat von Martin Luther King, das wir vor kurzem hörten, wo er sagte, die Lösung der Probleme ist nicht die Lösung der Probleme, sondern Christus ist die Lösung der Probleme. Ich wiederhole das nochmal, weil man darüber nachdenken muss. Er sagte, die Lösung der Probleme ist nicht die Lösung der Probleme, sondern Christus ist die Lösung der Probleme. Und das würde ich jedem wünschen von uns, dass er mit Zuversicht in dieses neue Jahr geht, weil Christus täglich seine Zuversicht ist. Herr Jesus Christus, du kannst diese Zuversicht schenken, diese Erwartung, täglich mit dir verbunden zu leben und auch die Freude darauf, dass du wiederkommst, dass du dir die Geschichte nicht aus der Hand reißen lässt, sondern dass du zum Ziel kommst, persönlich und auch für die ganze Welt. Amen.